Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir setzen unsere kleine Reihe über Matthäus 27 und 28 fort und knüpfen dort wieder an, wo wir am Ostersonntag gestoppt haben. Die Frauen haben das leere Grab entdeckt, zu ihrem Schrecken, sind losgelaufen, Jesus begegnet, haben ihn richtig angefasst, seine Füße umschlungen und sind dann auf dem Weg, den Jüngern davon zu berichten. Und während sie sich auf den Weg zu den Jüngern begeben, passiert parallel an einer anderen Stelle in Jerusalem das Folgende. Und das wollen wir jetzt miteinander lesen. Sie haben den Text vor sich auf Ihrem Gottesdienstzettel, Matthäus 28, ab Vers 11. Während sie, die Frauen, aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten. Und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, dann wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Liebe nachösterliche Gemeinde, Menschen dürsten nach Wahrheit. Das gilt auch für unsere Zeitgenossen, denen ja so leicht der Spruch über die Lippen geht, dass es ja doch die Wahrheit nicht gäbe und jeder so seine eigene subjektive Wahrheit für sich habe. Da ist dann Wahrheit nur noch Meinung. Das ist so leicht dahingesagt, weil es so viele sagen. Aber sobald eine Sache uns wirklich wichtig ist, sobald eine Sache uns nahe geht, glauben Sie mir, dann setzen wir doch plötzlich alles dran, die Wahrheit zu kennen, so gut wie möglich. Die medizinische Diagnose nach der Untersuchung. Wir wollen die Wahrheit wissen. Der Stand unseres Girokontos nach der Überweisung. Wir wollen die Wahrheit wissen. Und auch bei den großen Fragen etwa nach der Zukunft, da wüssten wir schon gern, woran wir sind und was uns wirklich erwartet und was denn nun gilt und was nicht. Menschen dürsten nach Wahrheit, weil sie Menschen sind. Ganz unabhängig davon, welche philosophische Lehrmeinung gerade die Szene und die Literatur bestimmt, diese philosophischen Spielchen mit der Wahrheitsfrage, die gab es schon immer. Denken Sie nur an diesen modernen Ausruf von Pontius Pilatus, was ist Wahrheit? Das gab es schon immer. Und was hat Jesus gesagt? Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Johannes 18, Vers 37. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 32. Menschen dürsten nach Wahrheit. Gut, manchmal wollen wir auch betrogen werden, wie es sprichwörtlich heißt. Der Mensch will betrogen werden, weil das manchmal bequemer ist, weil es manchmal unser Gewissen erleichtert, wenn wir bestimmte Dinge glauben können, bei denen wir ahnen, dass sie so nicht sind, weil es uns bestimmte Konsequenzen erspart, die wir sonst ziehen müssten. Aber im Letzten treibt es uns doch, die Wahrheit herauszufinden. Auch über unsere gesellschaftliche Situation zum Beispiel. Wir wollen schon die Wahrheit wissen. Warum lesen wir Zeitung oder warum recherchieren wir im Internet und suchen Hintergrundberichte? Wir suchen die Wahrheit etwa über die Asylkrise. Und was ist die Wahrheit zum Beispiel über die Moscheen, die sich in Deutschland immer weiter ausbreiten und zum größten Teil eng mit der DİTİB zusammenhängen, die wiederum eng mit Erdogan zusammenarbeitet und deren Imame fast sämtlich aus der Türkei kommen? Was kommt da? Was ist die Wahrheit über die Finanzstruktur in Europa? Wie wird es weitergehen mit Griechenland, mit Italien, mit den Zinsen und den Renten? Und wenn wir nach Wahrheit fragen, geht es natürlich immer auch um die Quellen, aus denen ich mich informieren kann. Wer sagt mir die Wahrheit? Die Tages- und die Wochenzeitungen? Welche? Wissen Sie, eine Diskussion über die sogenannte Lügenpresse ist doch nur möglich, weil wir Wahrheit suchen. Wir suchen eine Wahrheitspresse. Und was ist mit den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehinstitutionen, die wir alle mit unseren Pflichtgebühren finanzieren müssen? Wie wahr ist das denn? Und wo ist die Grenze zwischen Fakten und Interpretationen und Meinungen und Fake News? Wo ist da jeweils die Grenze? Nur ein letztes Beispiel noch. Wie war das denn mit den Regierungschefs in Paris im Januar 2015? Nach dem Terroranschlag gegen die Zeitschrift Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt? Der Spiegel schrieb damals, Januar 2015, Zitat, Dutzende Staats- und Regierungschefs sollen den Trauermarsch in Paris angeführt haben. Fotos zeigen aber, die prominente Gruppe wurde in einer Nebenstraße aufgenommen. Auf den Bildern sieht man, wie die Staatslenker geschlossen nebeneinander laufen und wie sie eine scheinbar große Menschenmenge anführen. Der Betrachter glaubt, die Spitzenpolitiker seien ein unmittelbarer Teil der mehr als 1 Million Menschen, die in Paris gegen den Terror demonstrierten. Doch die Fotos der Staats- und Regierungschefs täuschen. Zitat Ende. Und die Fernsehreporter vor Ort, die doch eigentlich dafür da sind, die Leute in der Heimat zu informieren als Augenzeugen, die haben das Spielchen lange mitgespielt. Oder sind vielleicht selber getäuscht worden. Man fragt sich natürlich, was bekommen wir sonst wohl alles zu sehen? Und wer die öffentliche Meinung prägt, hat deshalb noch lange nicht die Wahrheit. Menschen dürsten nach Wahrheit. Und je näher die Einschläge kommen, das heißt, je stärker wir persönlich betroffen sind, umso drängender wird die Frage nach der Wahrheit. Je persönlicher, umso nagender, könnte man sagen. Zum Beweis der Spiegeltitel vom Ostersamstag. Sie haben das wahrscheinlich irgendwo gesehen. Als Spiegeltitel, ewiges Leben, demnächst für alle, Ausrufezeichen. Jesus auf dem Titelbild, also ein stilisiertes Gemälde und dann unten rechts die Frage, wie der Mensch den Tod besiegen will. Da sage uns noch einer, die Menschen würden sich für die Frage nach dem ewigen Leben nicht interessieren. Das ist immer aktuell. Und der Spiegel schreibt in seiner Einleitung zu diesem Titelblatt, so groß ist die Angst des Menschen vor dem Tod, dass jede Weltreligion einen eigenen Trost dagegen ersonnen hat. An Ostern feiert die Christenheit den ihren. Und dann heißt es, in der modernen Welt der Wissenschaft ist für solche Wundergeschichten kein Platz. Die Sehnsucht, dem Tod zu entrinnen, lebt jedoch fort. In Amerikas Labors ist man vielen Spielarten dieses Traumes begegnet. Also ewiges Leben irgendwo biotechnologisch möglich zu machen. Besonders ausgeprägt findet sich der Glaube an den Sieg über den Tod unter den Nerds des Silicon Valley. Also dort, wo man besonders an den Informationstechniken der Zukunft arbeitet. Und dann geht der Spiegel dieser Frage nach und kommt natürlich zu der desillusionierenden Erkenntnis, dass es wohl aussichtslos sei. Der Tod sei eben nun mal nicht besiegbar. Und in dem Zusammenhang wird dann noch folgende These mitgeliefert. Den Religionen ist gemein, dass sie die augenscheinliche Tatsache verleugnen, dass das Leben mit dem Tod endet. Zitat Ende. Das weiß der Spiegel mal so, ne? Als augenscheinliche Tatsache. Man fragt sich, woher er das weiß. Und sehen Sie, das genau ist der Zusammenhang, in den die Berichte über die Auferstehung hineinsprechen. Das ist genau der gleiche Zusammenhang. Sind das Fake News? Träumereien, Interpretationen oder Fakten? Und Sie haben gerade die Lesung gehört aus 1. Korinther 15. Da hat Paulus genau diesen Zusammenhang uns grell vor Augen geführt. Er hat gesagt, es hängt alles daran, ob die Fakten Fakten sind. Und wenn die Fakten keine Fakten sind, sondern nur Fake, dann können wir uns unsere gesamte Verkündigung sparen, sagt er in 1. Korinther 15, ab Vers 19. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Und später wird er euch sagen, wenn das so wäre, dann lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir sowieso tot. Sie merken, das war damals die entscheidende Frage und ist sie heute noch. Und deshalb ist es ein großes Missverständnis, wenn der von mir sehr geschätzte Jan Fleischhauer in einem mutigen Kommentar über den Substanzverlust der Großkirchen in seiner Spiegelkolumne vom letzten Montag dann als Lösung den Kirchen eine Art neuen Mystizismus vorschlägt. Er sagt dort, das Numinose ist es, was den Glauben ausmacht, also das Geheimnisvoll, wenn man so will. Wenn etwas die Religion auszeichnet, dann die Behauptung des Arkanen, also des Geheimnisvollen, also eines Bereichs, der Vernunft und Aufklärung entzogen ist. Zitat Ende. Und darauf, so Fleischhauer, sollten die Kirchen noch wieder mehr setzen. Das heißt, beim Glauben müsste der Mensch doch mal aufhören, seine kritischen Fragen zu stellen, müsste der Mensch doch mal aufhören, nach Argumenten zu suchen. Gewissermaßen ein neuer Irrationalismus, der da propagiert wird. Nun, das mag für die Erfahrung von Religiosität gelten, aber es stimmt definitiv nicht für den christlichen Glauben. Richtig daran ist, dass wir Menschen mit unseren Begrenzungen Gott nie ganz verstehen können. Das ist klar. Das schreibt schon der Prediger Salomo, Kapitel 5, Vers 1, Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde. Ist doch klar, dass du ihn nicht ganz verstehst. Aber, und da liegt das Problem von Fleischhauers These, wenn wir auch nicht alles verstehen, so gibt uns Gott doch einiges zu verstehen. Und Gott will, dass wir nach Wahrheit fragen. Und Wahrheit hat es immer auch mit Sachwahrheit und mit Fakten und mit Objektivität zu tun. Das Evangelium ist eine wahre Botschaft, die sich eben auch, nicht nur, aber auch an unser Denken wendet. Deswegen haben wir es ja mit Texten zu tun und mit Fakten und nicht einfach nur mit Eindrücken und Gemälden. Und deshalb ging es schon in den ersten Stunden nach der Auferstehung los mit dieser Frage, wer kann die Menschen überzeugen? Wer kann die öffentliche Meinung über diese Vorgänge von Freitag bis Sonntag prägen? Oder anders formuliert, wer erobert die Deutungshoheit über die Auferstehung Jesu? Das war von Anfang an die Frage. Und die Jünger waren leider in diesen ersten Stunden völlig passiv, weil sie nicht daran glaubten, dass da noch was käme. Umso aufmerksamer haben aber die Gegner von Jesus nichts unversucht gelassen, die Meinungsführerschaft gleich an sich zu reißen, damit ja nicht erst die Ansicht aufkommen könnte, Jesus sei möglicherweise doch auferstanden. Das wollten sie von vornherein um jeden Preis verhindern. Es ging von Anfang an um die Frage, wer bestimmt die Berichterstattung? Wir würden heute sagen, wer bestimmt die Fernsehbilder? Und damit sind wir mittendrin in unserem Text. Die Frauen laufen weg, begegnen Jesus, werden zu den Jüngern geschickt und dann, wir haben es gelesen, sind diese Wächter unterwegs, auch unterwegs, aber sie sind nicht so froh wie die Frauen. Vers 11, während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. In der grauen Dämmerung des Ostersonntags klopfen sie aufgeregt an das Tor des hohen Priesters. Der muss jetzt schon wieder eine Sondersitzung einberufen. Die Auferstehung ist noch keine 10 Stunden alt und schon stricken sie ihre Lüge dort hinter den Mauern der hohen priesterlichen Residenz. Und dann bilden sich die Herren ein, ihre Lüge sei stark genug, um sich damit die Folgen der vergangenen Nacht vom Halse zu halten. Wir werden heute nur 2 Punkte haben in dieser Predigt. Der erste Punkt lautet: Die Wahrheit wird leidenschaftlich bekämpft. Und der zweite Punkt, die Wahrheit wird verzweifelt gesucht. Erstens, die Wahrheit wird leidenschaftlich bekämpft. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass auch die Gegner Jesu die Sache ernst nehmen müssen. Es ist immer ein Zeichen für die Lebendigkeit der Wahrheit, wenn sie bekämpft wird. Das war für Irina Ratuschinskaja, die russische Bürgerrechtlerin, der entscheidende Anstoß, sich überhaupt mit der Bibel zu befassen. Sie sitzt 1963 in der Schule in Odessa, lässt den Propagandaunterricht in Atheismus über sich ergehen, langweilt sich tödlich, weil das philosophisch total anspruchslos ist und sie ein schlaues Köpfchen. Und eines Tages fällt ihr auf, wenn die Propaganda recht hat, dass es keinen Sohn gibt, dann reicht es doch, wenn sie uns das 2 oder 3 Mal sagen. Da müssen Sie das doch nicht mit so viel Hass vortragen und uns mit diesen ständigen Propagandastunden nerven, Woche für Woche. Die Wahrheit wird bekämpft. Und dann sagt sie, vielleicht gibt es diesen Gott ja doch. Und er muss ziemlich stark sein, denn sie scheinen nicht mit ihm fertig zu werden. Und dann fängt sie an zu beten und sagt, du, wenn es dich gibt, Gott, dann lass mich dich finden. Sie bekommt eine Bibel in alter slawischer Sprache, muss erstmal etwa ein halbes Jahr die Sprache slawonisch lernen, um die Bibel lesen zu können. Und dann fängt sie an und liest und liest und findet Jesus. Die Wahrheit wird leidenschaftlich bekämpft. Und auch in Jerusalem lassen die Gegner nichts unversucht. Und das zeigt, wie lebendig die Wahrheit ist. Die Auferstehung wird vom Ostersonntag an bekämpft. Und die Wächter sind geschockt. Vers 11. Die rennen davon, die waren ja sonst nicht so leicht zu schockieren. Die hatten viel gesehen in ihrem Dienst, die waren möglicherweise auch hart geworden. Aber an diesem Montag trifft auch sie der Schock. Und während sie erzählen, was passiert ist, da dürfte es auch den hohen Priestern bang ums Herz gewesen sein. Und vielleicht sind denen zum ersten Mal Zweifel gekommen, ob ihr Plan wirklich aufgeht. Die Soldaten berichten, was geschehen war. Und was geschehen war, haben wir letzten Sonntag in den Versen 2 bis 4 gelesen. Dieses große Erdbeben, der Engel wälzt den Stein weg. Die hatten alles gemacht, was ihre Aufgaben waren. Die hatten das Grab ordnungsgemäß versiegelt. Und zwar auf ausdrückliche Bitte der israelischen Führung. Das können wir noch mal nachlesen in Matthäus 27, 62. Dass sich nämlich da die Priester und die Pharisäer bei Pilatus versammelten und sagten, wir erinnern uns, dass dieser Verführer sprach, nach 3 Tagen werde ich auferstehen, so befiehlen, dass das Grab sicher bewacht wird bis zum dritten Tag, damit nicht etwa seine Jünger in der Nacht kommen, ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist aus den Toten auferstanden. Und der letzte Betrug schlimmer wird als der erste. Pilatus aber sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin und bewacht das Grab, so gut ihr könnt. Da gingen sie hin, versiegelten den Stein und bewachten das Grab mit der Wache. Sie haben also alles getan, um auf Nummer sicher zu gehen. Das Grab, Durchmesser könnte so 1,40 gewesen sein. Der tonnenschwere Rollstein, bis zu 2 Tonnen kann er gewogen haben. Wahrscheinlich mit Stricken gesichert, zusätzlich ein Siegel angebracht. Was will man mehr? Und dann haben sie den Eingang bewacht seit Freitagabend. Und natürlich hatten die Begleiterscheinungen sie bestimmt beunruhigt vorher. Das Erdbeben, die plötzliche tiefe Finsternis. Und sie werden wahrscheinlich, stellen Sie sich mal vor, die sitzen da vor der Höhle und starren auf den Stein, bloß nichts verpassen. Jede Nachlässigkeit könnte sie ihren Job kosten oder Schlimmeres. Und dann passiert es irgendwann völlig unverhofft. Die Soldaten wissen nicht, ob sie wachen oder träumen. Sie sind wie gelähmt, sie können nicht eingreifen. Wir wissen auch nicht, ob sie vielleicht in Ohnmacht gefallen sind. Es wird unerträglich hell und dann, als alles vorbei ist, liegt der tonnenschwere Stein nicht mehr vor dem Grab, sondern daneben. So war das damals. Das können wir sehr gut aus diesen Texten erschließen. Die Stricke sind nur noch Fetzen, das Siegel ist aufgebrochen. Und was das Allerschlimmste ist, das Grab ist leer. Keine Leiche mehr da. Die ersten Zeugen des leeren Grabes sind also nicht die Jünger, sind nicht die Frauen, sondern sind die römischen Soldaten. Das ist Gottes Ironie. Und jetzt ist natürlich Holland in Not. Kein Vorgesetzter wird ihnen das glauben, was sie erlebt haben. Das Einzige, was zählt, vorher war die Leiche drin und jetzt ist das Grab leer. Und was tun wir jetzt? Bezeichnenderweise gehen sie nicht zu ihrem Chef Pilatus, sondern sie wenden sich, könnte man ja erwarten, sondern sie wenden sich erstmal direkt an ihre Auftraggeber. Von den hohen Priestern erhoffen sie sich offensichtlich mehr Verständnis. Da hatte sich in den letzten Tagen eine überraschende Nähe entwickelt, Interessengemeinsamkeiten. Die wollten alle miteinander, dass die Sache mit Jesus unter Kontrolle blieb und die Soldaten werden nicht enttäuscht. Sehen Sie in Vers 12. Diese versammelten sich samt den Ältesten, nachdem sie Rat gehalten haben, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Die machen einen Deal. Und anstatt die Entlassung fürchten zu müssen, kriegen die Soldaten noch ein sattes Schweigegeld. Sie haben Angst vor Pilatus und die Juden, die haben Angst, ja, vor wem? Vor dem Volk? Davor, dass Jesus vielleicht doch noch auferstehen könnte? Und so stricken dann die Theologen und die Priester die Lüge vom Ostermorgen. Sie wissen, dass es so auf keinen Fall war. Das wissen sie. Aber das, was die Soldaten ihnen berichtet haben, darf eben nicht rauskommen. Das wäre nur Nährboden für weitere Jesus-Propaganda. Und deshalb muss man unbedingt verhindern, dass die Soldaten verbreiten, was sie wirklich gesehen haben. Und deswegen muss dieser Deal her. Die hohen Priester lassen sich das eine satte Summe kosten, mit der sie die Soldaten zu ihren Komplizen machen. Und die sollen jetzt die Lüge schnellstmöglich unter die Leute bringen. Jetzt muss man die öffentliche Meinung prägen. Je eher, umso besser. Wer die Leute als erstes erreicht mit seiner Message, hat die größten Chancen, dass das haften bleibt. Das ist wie heute. Und wir sehen, das ist eine klassische Win-Win-Situation, von der beide Seiten profitieren, die Hohenpriester und die Soldaten. Die Soldaten kriegen die Knete und müssen sich nicht mehr vor Pilatus fürchten, und die Hohenpriester haben eine Erklärung, mit der sie Jesus abservieren können. Es hilft beiden Seiten. Klassische Win-Win-Situation. Die Soldaten haben jetzt einflussreiche Fürsprecher bei ihrem Chef Pilatus. Das steht in Vers 14. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, sagen die, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Also wir klären das auf der Führungsebene. Und so können die römischen Männer aus der Notlage sogar noch Kapital schlagen. Es gibt Schweigegeld und es gibt Redegeld. Sie sollen die Wahrheit verschweigen und die Lüge reden. Und dann heißt es hier am Ende, und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Also bis zum heutigen Tag, wo Matthäus das schreibt, etwa 60 nach Christus. So, und noch eine ganz interessante Beobachtung. In Vers 12 werden die Pharisäer nicht mehr erwähnt. Das überliest man. Da versammeln sich samt den Ältesten die hohen Priester. Im Kapitel davor, da waren die Pharisäer noch mit von der Partie, wenn Sie mal zu Vers 62 zurückgehen. Am anderen Tag nun versammeln sich die obersten Priester und die Pharisäer. Und jetzt sind sie nicht mehr genannt. Warum? Das kann einmal den Grund haben, dass sie selbstverständlich mit eingeschlossen sind. Kann sein. Aber es kann auch sein, dass die hohen Priester ihnen nicht mehr trauten. Weil die hohen Priester nämlich wussten, dass die Pharisäer prinzipiell an die Möglichkeit von Auferstehung glaubten. Im Unterschied zu den Sadduzäern. Und die meisten hohen Priester und führenden Priester waren Sadduzäer. Und vielleicht haben die gesagt, na, möglicherweise sind die Pharisäer jetzt unsichere Kandidaten. Die könnten schwach werden, wenn sie das hören. Dann fangen sie vielleicht doch an unserem Beschluss zu zweifeln. Dann sagen sie, na, vielleicht war das mit Jesus doch echter. Ein besonders Prominenter aus den Reihen der Pharisäer war ja ohnehin schon zu den Jesusleuten übergelaufen, Nikodemus. Der hatte für eine ehrenvolle Beerdigung gesorgt, zusammen mit Josef von Arimathea. Und Nikodemus hatte da wirklich Kopf und Kragen riskiert, sich zu dem verurteilten Jesus zu bekennen. Kopf und Kragen hat er riskiert. Also die Front der Pharisäer beginnt zu bröckeln. Und umso wichtiger war es jetzt, gemeinsam mit den Soldaten die Sache durchzuziehen und ihre Parole in der Öffentlichkeit durchzusetzen und zu platzieren. Und seitdem wird die Lüge vom Ostermorgen aufgetischt. Es gibt eine lange Traditionsliste von den hohen Priestern in Jerusalem bis zum Spiegel in Hamburg. Und es sind bis heute an vorderster Front Theologen daran beteiligt, wenn es darum geht, Zweifel an der Auferstehung zu säen. Hier im Spiegel gibt es dann gleich nach diesem Artikel über die vergeblichen medizinischen Versuche, Ewigkeit zu generieren, ein Interview mit dem Ratsvorsitzenden der sogenannten EKD in Deutschland, Bischof Heinrich Bedford Strom. Strom sagt dort manches fromme Wort, aber er sagt keinen einzigen Satz über die Auferstehung Jesu. Sie merken, wie er sich drum herumdrückt. Er sagt keinen Satz über die Auferstehung Jesu, obwohl es in diesem Interview ganz viele Möglichkeiten gäbe, wo man wunderbar einhaken könnte. Bis heute wird es geleugnet. Einige Beispiele. Man hat behauptet, am Kreuz ist Jesus nicht wirklich gestorben, sondern nur in ein tiefes Koma gefallen. Und im kühlen Felsengrab kam er dann wieder zu sich und hat sich aus den Leichentüchern herausgewickelt, um den Menschen schließlich als Auferstandener entgegenzutreten. Es gab ja diese vielen Begegnungen nach der Auferstehung. Nun, richtig ist, die römischen Soldaten waren die Ersten, die den Tod gemeldet haben. Und ich sage Ihnen, die römischen Soldaten hatten Erfahrung mit Hinrichtungen. Da kam es ja gerade darauf an, die Sache so lange hinzuziehen, bis der Verurteilte wirklich tot war. Und bei Jesus war das so klar, dass er tot gewesen war, dem mussten sie ja nicht mehr die Beine brechen am Kreuz. Wie bei vielen anderen dort Hängenden, damit die endgültig starben, war bei Jesus nicht mehr nötig. Und außerdem, wenn Jesus die Kreuzigung wirklich überlebt hätte, dann überlegen Sie mal, in welchem Zustand. Dieser Blutverlust, Verletzungen an Händen, Füßen und an der Seite, mehr als 40 Stunden ohne Essen und Trinken und dann in dem Zustand sich aus den Leichentüchern winden, den tonnenschweren Stein beiseite schieben, den wartenden Soldaten entkommen und den Jüngern weismachen, dass er gerade auferstanden sei. Ist eine nette Geschichte, ne? Diese Behauptung ist offenkundig Nonsens. Und trotzdem wird es bis heute behauptet, Jesus sei nur scheintot gewesen. Warum? Zweite Variante. Die Jünger hätten bei dem Betrug mitgemacht. Also entweder dadurch, dass sie den geschwächten Jesus versteckt und dann wieder aufgepäppelt hätten, oder eben dadurch, dass sie die Leiche gestohlen und beiseite geschafft haben, um anschließend zu behaupten, er ist wirklich auferstanden. Aber ich frage Sie, wie hätten die das angesichts des starken öffentlichen Interesses und der amtlichen Kontrollbehörden schaffen sollen? Zumindest die Soldaten hätten es ja sofort gemerkt. Aber vor allem, warum hätten die Jünger sich später für eine Botschaft hinrichten lassen, von der sie gewusst hätten, dass es nur eine Lüge war? Das ist ein besonders starkes Argument. Schauen Sie, das anzunehmen, das erfordert doch viel mehr Glauben, als die biblischen Texte Glauben von uns verlangen. Wer stirbt für eine Lüge, die er selber in die Welt gesetzt hat? Oder nächster Versuch. Die Jünger und die anderen Zeugen wären nach Ostern entgegen den Aussagen der Evangelien nicht wirklich dem auferstandenen Jesus begegnet, sondern, das hatten wir neulich schon mal, sie hätten nur Halluzinationen gehabt, weil sie sich so sehr gewünscht hätten, dass Jesus doch auferstehen würde, weil sie so stark damit gerechnet hätten oder, wie andere sagen, weil sie falsche Trauerarbeit geleistet haben und sich nicht richtig abgenabelt. Richtig ist, dass aus den Texten eindeutig hervorgeht, dass die Nachfolger Jesu fest davon überzeugt waren, dass er endgültig tot war. Wenn einer davon überzeugt war, dann seine eigenen Leute. Und ich wage zu behaupten, die Jünger haben deutlich weniger mit der Auferstehung gerechnet als die hohen Priester. Die haben noch immer versucht, sich irgendwie abzusichern. Die hohen Priester wollten wenigstens auf Nummer sicher gehen. Die Jünger waren sicher. Tod ist tot. Und die Frauen, die früh zum Grab zogen, die wollten Leichenpflege machen und nicht dem Auferstandenen begegnen. Dann eine letzte Variante. Das betrifft unmittelbar diese Geschichte hier mit der Lüge. Ja, sagen einige Bibelkritiker, das hat sich der Matthäus ausgedacht. Oder die Tradition, auf die er sich hier beruft. Warum hat er sich das ausgedacht? Um jeglichen Verdacht von den Jüngern abzulenken. Also in Wirklichkeit gab es dieses Gerücht gar nicht, dass die Leiche gestohlen war. Aber um die Theorie vom leeren Grab noch besser zu stützen, haben die Christen diese apologetische Geschichte mit dem Deal zwischen hohen Priester und Soldaten und der Gerüchteverbreitung erst erfunden. Und damit haben sie das leere Grab bestätigt und die römischen Soldaten gleich noch als Augenzeugen für die eigene Sache vereinnahmt. Da muss man erst mal drauf kommen. Also der Bericht über die Lüge am Ostermorgen ist seinerseits eine Lüge des Matthäus. Eine Doppellüge, wenn Sie so wollen. Eine Doppellüge aus der Werkstatt des Evangelisten. Wer soll das glauben? Und wissen Sie, diese Konstruktion scheitert schon an einer kleinen Beobachtung am Ende von Vers 15. Die pulverisiert diese ganze seltsame Theorie. Da heißt es, am Ende von Vers 15, und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Also dieses Gerücht, dass Jesus geklaut worden sei. Jetzt überlegen Sie mal. Wir wissen, dass das Matthäus-Evangelium sich vor allem an Juden richtete. Wenn das nicht wirklich passiert wäre, was Matthäus hier schreibt, also wenn dieses Gerücht nicht wirklich verbreitet worden wäre, dann hätte Matthäus sich ja hier selbst ins Bein geschossen. Dann hätte er nämlich mit diesen Versen mutwillig seine eigene Glaubwürdigkeit völlig kaputt gemacht. Weil die Juden, die sich auskannten, ja gewusst hätten, es war gar nicht so, wie Vers 15 am Ende behauptet. Es gab dieses Gerücht ja gar nicht. Was schreibt der Matthäus hier für einen Quatsch? Er hätte sich also mit dieser erfundenen Deal-Geschichte selber abgeschossen im Hinblick auf seine historische Glaubwürdigkeit. Und wie verbreitet dieses Gerücht wirklich war, dass die Jünger Jesus geklaut hätten, kann man daran sehen, dass es noch Jahre später immer noch propagiert wurde, als Justin der Märtyrer schrieb, um 160 nach Christus, also quasi 100 Jahre nach der Verfassung des Matthäus-Evangeliums, da wurde dieses Gerücht noch immer weiter kolportiert. Und zwar von Leuten, die kein Interesse daran hatten, die Zuverlässigkeit des Matthäus-Evangeliums zu bestätigen. Wissen Sie, es ist schon erstaunlich, was Menschen alles versuchen, um dieses leere Grab, das so deutlich redet, zum Verstummen zu bringen. Und manche sagen nur, oh, das ist für mich nicht wichtig, ob das Grab leer war, das bedeutet für meinen Glauben nichts. Ja, für den Glauben der Jünger hat es sehr wohl was bedeutet. Und für die Frage der Wahrheit bedeutet es sehr wohl etwas. Warum betreiben Menschen einen solchen Aufwand, um an das leere Grab heranzukommen, beziehungsweise um das leere Grab herumzukommen? Warum sind sie bereit, die abstrusesten, absurdesten Theorien zu glauben, nur um nicht an das leere Grab glauben zu müssen? Ich denke, alle diese Behauptungen haben eines gemeinsam. Sie können alle nicht erklären, wie aus den verängstigten, mutlosen Jüngern innerhalb weniger Stunden und Tage todesmutige Zeugen für die Auferstehung Jesu wurden. Das ist auch eine Tatsache. Natürlich, wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann muss man mit ihm rechnen. Dann sind wir nicht mehr unter uns. Dann können wir nicht einfach machen, was wir wollen und so tun, als hätten wir die Dinge im Griff. Dann wissen wir, alles Sichtbare ist nur vorletztlich. Aber wir lesen zum Glück nicht nur davon, wie die Wahrheit leidenschaftlich bekämpft wird, sondern wir lesen am Ende auch, wie sie verzweifelt gesucht wird. Und darum zum Schluss dieses Zweite, die Wahrheit wird verzweifelt gesucht. Vers 16, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Die Wahrheit wird verzweifelt gesucht. Hier steht keine Zeitangabe, wann das geschah, aber es ist wichtig, die Zusammenschau aller Berichte zeigt, dass die ersten Begegnungen in Jerusalem stattgefunden hatten und dann einige Tage danach erst in Galiläa. Und man muss einfach die verschiedenen Berichte zusammensetzen wie ein Mosaik. Matthäus macht hier keine Zeitangabe. Und ich weise nochmal darauf hin, wenn Sie den Zusammenhang all der verschiedenen Osterberichte nachstudieren wollen, dann finden Sie dafür auf unserer Homepage auch ein entsprechendes Paper. Gucken Sie einfach nach unter der Predigt zum 5. April 2015. Schauen Sie einfach nach über beg-hannover.de. 5. April 2015, da finden Sie eine Aufstellung, wie die Berichte wahrscheinlich in ihrer Abfolge zusammenhängen. Und wie gesagt, dieses Meeting in Galiläa erst einige Tage später. Von Paulus erfahren wir, da waren neben den Aposteln auch viele andere Jünger dabei. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 6, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Und dieses Meeting in Galiläa, mehr als 500 Leute, da waren die Jünger natürlich auch dabei. Und da steht dann, einige aber zweifelten. Das Wort, was hier steht, edistasan, bedeutet so viel wie sie zögerten, sie zauderten. Selbst Jesu eigene Leute mussten das ja erst langsam begreifen. Die hatten ja nicht damit gerechnet. Und dann sehen wir, die wollten alles, nur keinen billigen Trost. Die wollten alles, nur kein Placebo. Nur kein Trostflästerchen. Das musste eben glauben. Und deswegen hätten die Leute der ersten Stunde Jan Fleischhauers gut gemeinte Forderungen rundweg abgelehnt. Mit dem Arcanum und dem Numinosen. Die hätten gesagt, lieber guter Fleischhauer, wir wollen Fakten. Wir wollen wissen, wie es ist. Wir wollen nicht das Arcanum der Religiosität, sondern wir wollen die Gewissheit, was denn nun wird. Wenn ich auf meinem Sterbelager liege, kann ich mich auch nicht auf das Numinosum, auf das Geheimnis des Sterbevorgangs verlassen. Die Wahrheit wird verzweifelt gesucht. Und wissen Sie, das ist so schön. Auch dafür finden wir in der Bibel bewegende Beispiele. Denken Sie an Nikodemus. Nikodemus, der große Gelehrte, der als Jurist und als Theologe Karriere gemacht hat, dessen Position unangefochten ist und der merkt, Jesus bringt alles durcheinander. Und es könnte wahr sein. Er könnte wirklich der Sohn Gottes sein. Und dann sucht er ihn auf bei Nacht. Und Sie kennen dieses Gespräch wahrscheinlich aus Johannes 3 und sagt, wer bist du? Und Jesus nimmt sich ganz viel Zeit und geht in einer liebevollen Weise auf die Denkvoraussetzungen dieses Mannes ein und führt ihn offensichtlich dazu, dass er dann auf Jesus vertraut. Und einer der Ersten ist, die sich um seinen Leichnam kümmern, obwohl das lebensgefährlich war für ihn. Die Wahrheit wird verzweifelt gesucht. Und da schauen Sie sich Zachäus an, den Oberzöllner. Lukas 19, dort in Jericho. Der Mann ist total weg vom Fenster der Gesellschaft. Er hat Geld, aber keinen Frieden im Herzen. Und er hört von Jesus. Und er sagt, ich muss wissen, was es mit ihm auf sich hat. Wir würden sagen, er macht sich zum Affen und riskiert es da, vor der Menge auf diesen Maulbeerbaum zu steigen, weil er die Wahrheit wissen will über Jesus. Und Jesus geht auf ihn ein. Genauso wie er auf Nikodemus eingegangen ist. Oder denken Sie an die Emmaus-Jünger. Lukas 24. Die da todtraurig ihren Osterspaziergang machen, der ein Trauermarsch ist. Und die dann Jesus begegnen. Und die das noch so voller Traurigkeit sagen, weil sie noch nicht kapieren, dass es Jesus ist. Wir hofften, er wäre der, der Israel erlösen sollte. Und heute ist schon der dritte Tag. Und dann haben einige Frauen uns in Verwirrung gebracht, weil sie so komische Geschichten vom Grab erzählt haben. Und Jesus zeigt ihnen, dass all das, was jetzt geschehen ist, schon lange vorhergesagt worden beim Alten Testament. Und er öffnet ihnen die Augen. Und sie finden die Wahrheit. Nikodemus, Zachäus, die Emmaus-Jünger. Ein letztes Beispiel, das ich besonders liebe. Und das ist Thomas. Thomas, der zweifelnde Jünger. Johannes 20. Thomas, der sich nicht mal von der Freude und den Berichten seiner Kollegen anstecken ließ. Das hat ja nun schon lange genug gedauert, bis die Jünger endlich geglaubt haben. Aber die waren dann schließlich von den Fakten überzeugt. Und hören Sie mal, die haben nun alles versucht, dem Thomas ihre Freude mitzuteilen. Johannes 20, Vers 24, Thomas, aber einer von den Zwölfen, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, also in die Spuren der Wunden, die man ihm zugefügt hat bei der Kreuzigung. Wenn das nicht ist, ich werde es niemals glauben. Niemals. Da könnt ihr mir mit dem Arkanen und den Numinosen kommen, so oft ihr wollt. Und all diesen verzweifelten Wahrheitssuchern ist gemeinsam, dass Jesus auf sie eingegangen ist. So wie er dann auch auf den Thomas eingegangen ist. Und hat gesagt, Thomas, ich bin es, schau her. Mach die Nagelprobe. Daher kommt der Begriff. Mach die Nagelprobe, du darfst es. Jesus hat sich ihm zugewandt. Er hat sich dem Nikodemus zugewandt, dem Zachäus zugewandt, den Emmaus-Jüngern zugewandt, dem Thomas zugewandt, jeder in seiner ganz speziellen Situation. Und er hat sie Schritt für Schritt dahin gebracht, durch die Fakten, dass sie die Wahrheit erkennen und Jesus vertrauen konnten. Er hat nicht gesagt, nun glaub doch endlich mal ein bisschen mehr. Oder jetzt schließt doch mal die Augen und überredet euch doch mal ein bisschen, dass ihr ein bisschen mehr glauben könnt. Und seid auch nicht so ungläubig. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat sie überzeugt. Und wissen Sie, ein schmerzlicher Beweis dafür, dass die Jünger überführt wurden, ist der, dass alle Apostel bereit waren, den Märtyrertod zu sterben. Nur dem Johannes ist das erspart geblieben wahrscheinlich. Aber alle anderen, einer unserer Mitarbeiter hat vor einiger Zeit mal eine Aufstellung gemacht und beschrieben, was aus den einzelnen Jüngern wurde. Ich habe mir diese Aufstellung nochmal herangezogen für diese Predigt. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, mit dem Schwert getötet durch Herodes, 45 nach Christus etwa. Die Jahreszahlen kann man nicht mit letzter Sicherheit sagen, es sind so Richtwerte. Philippus, der andere, in Phrygien, der heutigen Türkei, mit dem Haupt an eine Säule gebunden und gesteinigt, 54 nach Christus. Jakobus, vom Tempel in Jerusalem runtergestoßen. Und als er immer noch nicht tot war, haben sie ihn mit dem Stock totgeschlagen, die Quellen sagen, 63 nach Christus. Petrus, unter Kaiser Nero, mit dem Haupt nach unten gekreuzigt, 69 nach Christus. Bartholomäus in Armenien, von dem König Astyages, zuerst gepeinigt. Sie haben ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen und ihn dann enthauptet, 70 nach Christus. Matthäus zu Nadava unter dem König Hyrtakus an die Erde genagelt und enthauptet, 70 nach Christus. Simon, der Zelot, und Thaddäus, der eine gekreuzigt, der andere mit Stöcken totgeschlagen. Matthias, den sie danach berufen haben, auf einem Felsen an ein Kreuz gebunden, gesteinigt, enthauptet. Andreas zu Patras in Achaia am Kreuz getötet, 70 nach Christus. Und schließlich Thomas zu Kalamina mit glühenden Platten gequält, in einen Ofen geworfen, mit Spießen in die Seite gestochen und ermordet, 70 nach Christus. Das ist die Geschichte der Osterzeugen. Die hätten es sich alle leichter machen können. Aber sie sind den Weg bis zum Ende gegangen, weil sie wussten, er ist der Herr. Und in seiner Hand kann uns nichts geschehen, was uns zerstören würde. Er ist der Auferstandene. Er wird unser Leben bewahren. Und er wird uns sicher nach Hause bringen. Jesus hatte sie angesprochen, Jesus hatte sie ermutigt. Und Schritt für Schritt haben sie die Zusammenhänge verstanden gehabt, haben begriffen, Karfreitag musste sein. Karfreitag war kein Unfall, sondern es musste sein. Jesus musste für unsere Schuld die Strafe stellvertretend auf sich nehmen, damit Gott uns vergeben und zugleich heilig bleiben kann. Es musste so sein. Jetzt kapieren wir es. Und jetzt wissen wir auch, das leere Grab ist keine Fata Morgana und das leere Grab ist keine Nebensächlichkeit, sondern das leere Grab ist die logische Konsequenz der Tatsache, dass Jesus auferstanden ist. Ich komme zum Schluss. All diese Beispiele zeigen, dass Jesus selbst dafür sorgt, dass die Wahrheit nicht tot zu kriegen ist. Das war ja unser Thema heute. Die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen. Und das ist einmal eine Ermutigung für alle seine Zeugen. Also für alle unter uns, die an Jesus glauben, die in einer persönlichen Verbindung mit Jesus leben und deren Herzensanliegen ist, dass noch viele andere Menschen zu Jesus finden, damit sie am Ende das Ziel ihres Lebens finden, damit sie nicht verloren gehen, damit sie in der Ewigkeit nicht in der Hölle landen, sondern in den Himmel kommen. Und wissen Sie, es ist eine sehr, sehr starke Ermutigung zu wissen, die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen. Wir haben nicht immer alle Argumente. Uns kann es mal passieren, dass wir in einer Diskussion in die Ecke gedrängt werden. Aber das ist nicht schlimm. Die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen. Vergessen Sie das nie. Und seien Sie ein mutiger Zeuge. Und zum anderen ist es ein Versprechen für alle, die verzweifelt nach der Wahrheit suchen. Und wenn Sie zu denen gehören, dann möchte ich Ihnen Mut machen, geben Sie sich nicht mit Halbwahrheiten zufrieden. Geben Sie sich nicht damit zufrieden, Ihre unruhigen Fragen irgendwie zum Schweigen zu bringen mit so ein bisschen religiösem Gefühl. Das hilft nicht. Das trägt auch nicht durch. Das bleibt auch nicht. Sondern bitten Sie Jesus, wie es Irina Ratuschinska ja gemacht hat, bitten Sie ihn, dass er auch Sie von seiner Wahrheit wirklich überführt. Und lesen Sie die Texte, lesen Sie die Evangelien, lesen Sie, was Paulus darüber geschrieben hat und Petrus. Er wird Sie überzeugen, Jesus selbst. Eine Ermutigung für die Zeugen, ein Versprechen für alle, die nach der Wahrheit suchen. Tja, und es ist zuletzt eine Warnung, nämlich eine Warnung an alle, die Jesus loswerden möchten. Das ist seit Ostern nicht mehr möglich. Sie werden Jesus nicht loswerden. Sie müssen jetzt mit ihm rechnen. Er ist auferstanden. Er ist der, der das letzte Wort spricht. Sie können alles Mögliche versuchen, ihm davonzulaufen. Sie können sich einreden, dass das hier alles nur Märchen seien. Sie können darauf spekulieren, dass er sie irgendwie in Ruhe lassen wird und sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Aber ich sage Ihnen, sie werden ihn nicht mehr loswerden. Das ist seit Ostern nicht mehr möglich. Und Paulus hat es auf den Punkt gebracht. Dort auf dem Areopag in Griechenland, als all die Philosophen oder viele jedenfalls zugehört haben, die damals lebten. Und er hat sehr deutlich von diesem Ereignis der Auferstehung gesprochen. Und er hat im Auftrag Gottes Folgendes gesagt. Apostelgeschichte, Vers 17, 31. Mitten im damaligen Zentrum der kulturellen Debatte, sagt er Gott, Apostelgeschichte 17, 31, hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und seitdem werden wir Jesus nicht mehr los. Jesus ist immer noch unterwegs. Auch wenn er nicht mehr leibhaftig hier auf der Welt ist, sondern seit Himmelfahrt in Gottes für uns unsichtbare ewige Welt gegangen, aber er kann jederzeit eingreifen, er hört unser Gebet. Und er ist unterwegs durch sein Wort, er ist unterwegs durch uns, seine Boten. Und er geht den Menschen nach, er ruft sie und er lässt sie nicht in Ruhe, weil er weiß, dass die, die ihn ablehnen, am Ende auf ewig verloren sein werden. Und darum ist diese Botschaft der Auferstehung eine Hoffnung und eine Warnung zugleich und ein großes Versprechen, dass dieser Jesus, der die Menschen so sehr liebt, und der alles für uns getan hat, dass er da ist. Er ist so leibhaftig und real da, wie das Realistischste, was Sie sich vorstellen können. Und deshalb können Sie zu ihm beten. Und er wird Sie hören. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir nicht einer alten Geschichte hinterherlaufen, sondern dass du der lebendige Herr bist. Und es erschreckt uns manchmal auch, wenn uns das klar wird, was das heißt. Wir können nicht mehr leben ohne dich. Und wir leben in deiner Gegenwart. Aber danke, Herr, dass das der größte Trost ist, den es gibt. Dass du uns unsere Schuld abgenommen hast und dass du stärker bist als all die Mächte und Umstände, die uns bedrohen mögen. Und lass es doch geschehen, dass noch viele das erkennen und dass sie wirklich dir begegnen und ihr Leben in deine Hand legen für Zeit und Ewigkeit. Dir sei alle Ehre und wir beten dich an. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.